HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Markus Wilaschek, Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Markus Wilaschek ist Philosoph. Er forscht und lehrt an der Goethe-Universität in Frankfurt, zwischendurch dann auch mal in Harvard oder Berkeley oder Tokio. Oder dann vielleicht mehr Lehre als Forschung an der Kinderuni in Frankfurt. Und vor kurzem hat er eine Herkulesaufgabe beendet. Da ist das Kant-Lexikon erschienen, das er mit herausgegeben hat, federführend herausgegeben. Das sind 3 Bände, fast 3000 Seiten, über 200 Autorinnen und Autoren aus über 20 Ländern und 15 Jahre Arbeit stecken da drin. Schön, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen, hier zu sein,
Markus. Ja, sehr gerne.
Ja, es gibt viele, viele Stichwörter im Lexikon, unter anderem auch das Stichwort Faulheit. Und Kant definiert das brillant wie immer so: Faulheit ist der Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit im gesunden Zustand. Kennen Sie, Markus Wilaschek, dieses Gefühl überhaupt?
Auf jeden Fall, ja, das kenne ich sehr gut. Insbesondere dann, wenn man auch größere Aufgaben hinter sich gebracht hat, ist es schon so, dass ich ab und zu mal wirklich faul bin und keine Lust habe zu arbeiten. Und manchmal gebe ich dem auch einfach nach und freue mich, dass ich dann mal nichts tun muss.
Kann ja auch was Produktives haben.
Auf jeden Fall. Der britische Philosoph Bertrand Russell hat ja ein kleines Büchlein, ein Lob der Muße, geschrieben. Und ich denke auch, dass Muße ein sehr wichtiger Bestandteil kreativen Arbeitens ist.
Sie haben, glaube ich, ursprünglich sich 5 Jahre vorgenommen gehabt, für das Projekt das Kant-Lexikon herauszugeben, das neue Kant-Lexikon. Es wurden dann 15 Jahre. Was macht man, dass man über eine so lange Periode den roten Faden eines Projekts nicht verliert?
Das ist tatsächlich nicht ganz leicht, in diesem Fall, weil es ja ein Projekt ist, an dem sehr viele Leute mitgearbeitet haben. Ich selber bin ja gar nicht Autor, sondern Herausgeber. Das heißt, ich habe das Ganze koordiniert mit 3 Kollegen zusammen. Wir haben die Autoren eingeladen. Wir haben vor allem dann sehr viel Arbeit gehabt mit der inhaltlichen Qualitätskontrolle, mit dem Abstimmen der Beiträge aufeinander. Und da so lange den Atem zu behalten, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Und es gibt immer wieder auch Phasen, wo das Projekt dann geruht hat, wo wir oder einer von uns dann doch mit anderen Dingen so stark beschäftigt war, dass man gar nicht daran weiterarbeiten konnte. Und es hat auch Phasen gegeben, wo wir Zweifel hatten, ob wir es auch zu einem guten Ende bringen. Insofern bin ich sehr, sehr erleichtert, dass das jetzt geschafft ist.
Und hatten Sie sich zwischendurch dann auch mal die Sinnfrage gestellt?
Das eigentlich nicht, denn es war von Anfang an klar, dass das ein sehr wichtiges Projekt ist. Es hat das letzte größere Kant-Lexikon vor 100 Jahren gegeben, das auf keiner Weise mehr dem aktuellen Stand der Forschung und den Erfordernissen der heutigen Philosophie-Geschichtsschreibung genügt. Insofern war klar, dass das wichtig ist und auch, dass es ein Werk ist, wo wir es jetzt einmal angefangen haben, wo es so schnell nicht wieder etwas Neues geben würde. Das heißt, wir mussten das zu Ende bringen und es ist auch, glaube ich, wirklich ein Beitrag, der jetzt für längere Zeit Bestand haben wird.
Es gibt Stichworte im Kant-Lexikon, die man erwarten würde. Es gibt auch ziemlich überraschende Stichworte. Und eines ist zum Beispiel nach Transzendentalphilosophie Traum und Traurigkeit das Treibholz. Warum gehört das Treibholz in ein Kant-Lexikon rein?
Ja, das ist eine ganz nette Geschichte. Kant in seiner politischen Philosophie und vor allem seiner Philosophie des Friedens war sehr daran interessiert, plausibel zu machen, dass Menschen angesichts der Tatsache, dass, und das können wir im Moment ja leider wieder in vielen Gegenden der Welt beobachten, dass die politischen Entwicklungen nicht immer gerade zugunsten dessen ausgehen, der auf Frieden hofft und Frieden baut, man trotzdem nicht verzweifeln muss. Dass man Grund hat, hoffnungsfroh zu sein und die Ärmel hochzukrempeln und weiter daran zu arbeiten, die Welt in dieser Hinsicht besser zu machen und Frieden als ein politisches Ziel zu verwirklichen. Und eines der vielen Indizien, die Kant dafür anführt, dass es nicht hoffnungslos ist, nach Frieden zu suchen, ist, dass die Menschen miteinander notwendigerweise in Handel und Austausch treten und dass auch die Natur uns zuspielt dabei. Und eine Weise, wie die Natur es tut, ist, dass sie durch das Treibholz auch an die entlegensten Gegenden, wo keine Bäume wachsen, trotzdem Holz bringt, dass man Häuser bauen kann und andere Dinge und Menschen dort wachsen und gedeihen können. Und das ist eine der Funktionen, die das Treibholz in der Philosophie Kants hat.
Also das Treibholz richtig gehend als Mutmacher.
Ganz genau so ist es gemeint, ja.
Verrückt. Das heißt, Kant war auch irgendwie auch ein humorvoller Mensch, der solche Querbezüge, die nicht so auf der Hand liegen, vielleicht auch mit Vergnügen ausgesponnen hat?
Das muss man sich so vorstellen. Wir wissen natürlich nicht so viel über Kants Persönlichkeit. Wir haben relativ viele Zeugnisse aus seinen letzten 10, 20 Lebensjahren, in denen er alt war, gebrechlich, am Ende dement. Und diese Aufzeichnungen prägen in vieler Hinsicht das Kant-Bild. Da erscheint er eher etwas griesgrämig und schwierig. Aber wir haben eben auch wenige andere Zeugnisse und die weisen darauf hin, dass Kant in jüngeren Jahren ein sehr lebenslustiger Mensch war. Seine Schriften zeigen deutlich, dass er viel Humor hatte. Er hat zum Teil hochironische, witzige Aufsätze geschrieben, sehr geistreich. Und insofern kann man sicher sein, dass Kant auch Vergnügen daran hatte, an solchen Verbindungen.
Auch seine sehr oft zitierte Schrift zum ewigen Frieden war ja zum Beispiel erstmal eigentlich ein ironischer Titel, den er da verwendet hat.
Richtig, der Titel ist von vornherein ironisch gemeint. Kant verweist in seinem Vorwort auf den Bezug zu einer Schenke in den Niederlanden, die gegenüber einem Friedhof gelegen ist und deswegen zum ewigen Frieden heißt. Und er dreht diesen Titel rum und macht daraus eben den Titel eines Traktats, der einen dauerhaften Weltfrieden begründen soll. Und das ist Kant insofern, also es ist ihm nicht gelungen, den Weltfrieden zu begründen, aber es ist ihm gelungen, einen wichtigen theoretischen Grundstein dafür zu legen. Denn tatsächlich hat diese Schrift über viele vermittelte Zwischenschritte auch Einfluss gehabt auf die Gründung der Vereinten Nationen.
Und das hat er ja auch durchaus ernst gemeint, dass es einen Weg zu einem ewigen Frieden geben kann und geben muss.
Genau, also Kant war der Meinung, dass Frieden ein notwendiges politisches Ziel ist, das höchste und das wichtigste. Dass es angesichts der Tatsache, dass Menschen immer miteinander in Konflikt geraten, sehr schwer zu erreichen ist und dass es vor allem auf die richtigen Institutionen ankommt, um den Frieden zu verwirklichen. Es kommt nicht darauf an, den Menschen besser zu machen, als er ist, da war Kant sehr realistisch, sondern es kommt darauf an, bessere Institutionen zu schaffen, die den Frieden sichern können.
Das sind tolle Ziele und ein Begriff, der da eine Schlüsselrolle spielt, über den wir nachher ausführlich reden werden, ist der Begriff der Freiheit, der dazu gehört, der Begriff der Autonomie. Aber als Sie das Lexikon vorgestellt haben, Markus Willaschek, da haben Sie gesagt, man könnte Kant nicht unbedingt als einen Vorreiter des Feminismus bezeichnen. Die Frauen, an die hat er weniger gedacht, wenn er seine großen politischen Szenarien entworfen hat. Die waren für ihn intellektuell und moralisch den Männern eindeutig unterlegen und spielten in einer völlig anderen Liga. Wie kommt es? Wie kann ein Mensch, der so große Utopien für die Menschheit hat, die gute Hälfte der Menschheit als minderwertig abstufen?
Ja, da gibt's, glaube ich, nicht zu beschönigen. Kant war in dieser Hinsicht ganz Kind seiner Zeit. Er hat sich in dieser Hinsicht nicht über Vorurteile seiner Epoche hinwegsetzen können. Es ist sicherlich so, dass Kant jetzt nicht frauenfeindlicher oder misogyner war als andere Zeitgenossen, aber er hat sich da jetzt auch nicht als großer Vorreiter des Feminismus und der Gleichberechtigung von Männern und Frauen hervorgetan. Was man allerdings sagen kann, ist, dass eine Stelle, die unter Kant Experten öfter zitiert wird. Kant setzt sich nämlich auch mit der Ehe auseinander. Er selbst war ja unverheiratet, aber er hat als ordentlicher Philosoph über alles auch philosophisch nachgedacht, auch über die Ehe. Und versteht die Ehe als einen Vertrag, wie Kant sagt, zum wechselseitigen Gebrauch der Geschlechtsorgane. Das hört sich erstmal völlig abstrus an, ist aber tatsächlich in der neueren feministischen Diskussion aufgenommen worden, weil dahinter ein Gedanke steckt, dass in der Ehe Sexualität immer konsensuell sein muss. Und insofern ist es tatsächlich so, dass es Anknüpfungspunkte gibt, man muss lange suchen und muss viel interpretieren, wie man Kant sogar dann noch indirekt zu einem Gewährsmann neuerer feministischer Theorien machen kann.
Und er war auch Kind seiner Zeit und seiner Zeit weit voraus, dass er einerseits ein Weltbürgerrecht gefordert hat. Auch darüber werden wir nachher, glaube ich, noch ausführlicher reden. Und gleichzeitig für ihn es minderwertige Rassen gab, die Europäer, die weißen Europäer, die größte Vollkommenheit hatten und alle anderen nicht dran kamen. Auch dazu gibt es viele etwas beklemmende Zitate im neuen Kant-Lexikon.
Ja, das ist richtig. Auch da ist Kant sicherlich Vorurteilen seiner Zeit erlegen. In diesem Fall muss man sagen, dass er eine Zeit lang sehr vehement den Begriff der Menschenrasse und der einer Rassenlehre des Menschen vertreten hat. Unter anderem gegen die Kritik von Georg Forster, der sich kritisch damit auseinandergesetzt hatte, der bedeutende Reisende und Gelehrte und Mainzer Republikaner. Und Kant hat gegen die Kritik von Forster den Begriff der Menschenrasse verteidigt, ihn aber dann in seinen späten Jahren offenbar doch aufgegeben und eingesehen, dass es keinen Sinn macht, bei Menschen von Rassen zu reden, sondern eben nur von Unterschieden, die zum Teil natürlich auch biologisch vererbt sind, das ist ja unbestreitbar, die aber nicht so etwas wie einen Rassenunterschied zwischen Menschen begründen. Und Kant scheint sich in der Hinsicht tatsächlich hin zu einem in unserem Sinne aufgeklärteren Verständnis entwickelt zu haben.
Und das entspricht ja auch genau dem Verständnis, das Biologinnen und Biologen heute haben, die sich mit diesem Thema befassen. Aber man muss schon sagen, the damage is done, also der Schaden war angerichtet, denn viele rassistische Theorien bezogen sich explizit auf Kant in den Jahrhunderten nach Kant.
Das ist richtig, zumal eben Kants Aufsätze zu dem Thema noch den Begriff der Menschenrasse vehement verteidigen und sagen, dass es solche Unterschiede gibt. Und dann auch, das wäre ja vielleicht für sich genommen noch nicht das Allerschlimmste, das Schlimme ist, dass Kant damit eben auch bestimmte Wertungen verbindet, die man heute natürlich in keiner Weise mehr nachvollziehen kann.
Und bei mir bleibt einfach immer das Staunen, wie jemand, der so offen und weit denkt, einerseits dann wieder solche engen Vorurteile zementieren kann.
Das ist richtig, aber ich glaube, da können wir uns ja ganz leicht klar machen, dass auch wir sicherlich, wenn zukünftige Generationen auf uns zurückschauen, uns manche Dinge vorwerfen werden, wo die sagen, wie kann das sein, dass die in der Hinsicht so engstirnig, borniert, vorurteilsbehaftet waren und nicht gesehen haben, dass man, jetzt sage ich mal ein Beispiel, Tiere vielleicht nicht so behandeln darf, wie man das heutzutage in vielen Fällen tut. Auch da, wir sind auch nicht vor diesem Vorwurf gefeit und genauso wenig war es Kant.
Und jetzt kommen wir zum M im Kant-Lexikon, zum Stichwort Musik. Da ist zu lesen, die Musik teilt ihren Gehalt, Kant zufolge, durch lauter Empfindungen ohne Begriffe mit. Also Empfindungen ohne Begriffe transportieren den Gehalt von Musik. Und das ist natürlich unser Übergang zur ersten Musik, die Sie uns mitgebracht haben, Markus Vilaschek. Was erwartet uns als erstes?
Ja, wir hören jetzt Schuberts Streichquintett, daraus den zweiten Satz, das Adagio. Das ist ein Musikstück, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Erstens, weil ich Schubert einfach sehr mag. Es ist der klassische Komponist, dessen Werke mir am meisten nahe gehen. Und dann ist es aber auch ein Musikstück, das für mich insofern eine besondere Bedeutung hat, als es das erste Musikstück war, das ich als Student mit einer solchen Begeisterung gehört habe, dass es mich wirklich zur klassischen Musik hingeführt hat, der ich bis dahin eher neutral gegenübergestanden hatte.
Weiß man eigentlich was darüber, ob auch Kant sich von Musik begeistern lassen hat, ob die ihm nahe ging?
Ja, man weiß, dass es nicht der Fall war. Kant beklagt sich gelegentlich über das furchtbare Gesinge aus einem nahelegenden Gefängnis, aber auch sonst zeigt er wenig Verständnis für die wirkliche Bedeutung von Musik. Man hat nicht den Eindruck, dass Kant besonders empfänglich für die Reize der Musik gewesen ist.
Wir hören jetzt ganz wunderbare Musik, den zweiten Satz aus Schuberts Streichquintett in C-Dur, und zwar mit dem Alban Berg Quartett und Heinrich Schiff am Cello. Wir blenden uns aus dem Schubert-Streichquintett. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit dem Frankfurter Philosophen Markus Vilaschek. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ich sage Frankfurter Philosoph, Professor Markus Wilaschek. Geboren sind Sie in Arnsberg 1962. Das ist im Sauerland. Ist das Sauerland prägend, wenn man da auf die Welt kommt und aufwächst?
Ich weiß es nicht. Ich bin Sauerländer. Ich habe auch immer noch einen Bezug in meine Heimat. Meine Eltern leben dort noch. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise intellektuell besonders prägend gewesen wäre.
Es gibt diese Klischees, die man den Schwaben, den Sauerländern und vielen anderen nachsagt.
Ja, aber den Eindruck habe ich eigentlich nicht. Ich habe auf einem damals gerade unter Einfluss von Studenten bewegten Lehrern, reformierten Gymnasium, bin ich zur Schule gegangen. Und das waren natürlich prägende Einflüsse, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die besonders sauerländisch gewesen wären.
Sie haben dann Zivildienst gemacht, haben Sie erzählt, und hatten eigentlich den Plan, nach dem Abitur Theaterwissenschaften zu studieren. Was hat Sie da gereizt?
Das kann ich im Nachhinein auch nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber was ich mir vorgestellt hatte, war, ich wollte eigentlich gerne Theaterautor werden. Mhm. Ich habe als Schüler, als Beleuchter im Sauerland-Theater, also vielleicht doch ein Einfluss des Sauerlandes, gearbeitet. Das waren so Schülerjobs und dadurch habe ich sehr viele Theaterstücke sehen können, was mir viel Spaß gemacht hat und mich begeistert hat. Und ich hatte, obwohl ich selber zwar als Jugendlicher viel geschrieben habe, habe ich überhaupt keine Theaterstücke geschrieben, aber mein Ziel war, Theaterautor zu werden, und deswegen wollte ich gerne Theaterwissenschaften studieren. Dass das vielleicht gar nicht der beste Weg ist, um ein Theaterschriftsteller zu werden, war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar.
Schreiben Sie jetzt noch ab und zu andere Texte als philosophische?
Nein, eigentlich nicht. Ich spiele immer wieder mal mit dem Gedanken, aber im Wesentlichen beschränke ich mich dann doch auf philosophische, theoretische Texte.
Und wie kam dann der Umschwung zur Philosophie?
Der kam im Wesentlichen, glaube ich, dadurch, dass ich in der Zeit meines Zivildienstes viel Nietzsche gelesen habe. Ich hatte auch in der Schule schon Philosophieunterricht und habe mich für Philosophie interessiert. Aber so richtig gepackt hat es mich dann erst durch diese Nietzsche-Lektüre, die mich ein Stück weit verunsichert und ein Stück weit befreit hat.
Von was befreit?
Von einem, glaube ich, sehr jugendtypischen, sehr hohen, etwas überrigorosen moralischen Anspruch, wo ich dachte, dass man eigentlich in der Welt nur so leben kann, dass man immer alles moralisch genau richtig macht. Und das habe ich natürlich nicht und habe darunter gelitten und habe Nietzsches Philosophie ein Stück weit als eine Entzauberung dieses überzogenen moralischen Anspruches gelesen und verstanden. Was mich aber zugleich dann verunsichert hat, weil ich doch dachte, dass es ganz ohne moralische Orientierung auch nicht geht. Und das ist, was mich dann letztlich im Studium wieder zurück zu Kant geführt hat.
Ich wollte gerade sagen, weil Kant hat einen sehr hohen Anspruch. Sie sind dann sozusagen wieder zurück zum sehr hohen Anspruch eigentlich.
Das ist richtig, wobei das Problem ist vielleicht nicht der hohe Anspruch, sondern die Haltung, die man dazu einnimmt, dass man diesem Anspruch nicht genügt. Und ich glaube, dass Kant ein sehr feines Gespür dafür hat, dass wir einerseits mit dem Anspruch an uns selbst und auch an andere nicht nachlassen dürfen, dass wir nicht einfach sagen dürfen, naja, es ist ja, kommt nicht so genau drauf an. Andererseits aber auch nicht darüber verzweifeln dürfen, dass wir als Menschen fehlbar, endlich, begrenzt sind und diesem Anspruch niemals vollständig genügen können.
Da kommen wir wieder zum Treibholz.
Das ist genau richtig. Das Treibholz spielt insofern eine Rolle, als Kant der Meinung ist, dass die Natur es dem Menschen einerseits in Form seiner Neigungen und Antriebe es manchmal schwer macht, ein guter Mensch zu sein, aber andererseits ihm in vielfacher Weise auch entgegenkommt.
Sie haben dann in Münster studiert, und zwar nicht nur Philosophie, sondern auch eine ganze Reihe anderer Fächer, Rechtswissenschaften, Biologie und Psychologie. Hat die Biologie und die Psychologie Ihren Blick auf die Philosophie in irgendeiner Art mitgeprägt?
Eigentlich nicht. Eigentlich hat die Philosophie meinen Blick auf die Biologie und die Psychologie geprägt. Es waren meine Nebenfächer, und tatsächlich ist es auch so, dass mein Schwerpunkt vom ersten Studientag an, von der ersten Vorlesung an, eindeutig in der Philosophie gelegen hat. Ich habe mich während des Studiums sehr für Biologie und Psychologie auch interessiert, aber doch immer schon stark aus einer philosophischen Perspektive. Es ist so, dass die Art von Fragen, die Philosophen stellen, andere Fragen sind als die, die Biologen und Psychologen beantworten. sodass man schon eigentlich, man sollte sich informieren als Philosoph über viele Dinge, aber Antworten auf philosophische Fragen findet man dann letztlich doch nur in der Philosophie und nicht in anderen Disziplinen.
Mhm. Sagen Sie als Philosoph.
Ich sage Antwort auf philosophische Fragen. Ja. Es ist ja damit überhaupt gar nicht bestritten, dass es sehr viele andere wichtige Fragestellungen gibt, die sich eben etwa nur mit empirischen Mitteln, etwa in der Biologie oder den Naturwissenschaften im Allgemeinen oder auch in ganz anderen Bereichen, in der Mathematik oder Wirtschaftswissenschaft, beantworten lassen. Aber es gibt eben auch genuine philosophische Fragestellungen. Und auf diese Fragen können eben diese empirischen Disziplinen keine vollständigen, befriedigenden Antworten geben. Sie können sicherlich wichtige Informationen bereitstellen, aber sie beantworten für sich genommen nicht diese Fragen.
Fragen wie zum Beispiel?
Ja, also zum Beispiel Fragen, das hatten wir eben schon ganz kurz angeschnitten, etwa Fragen nach moralischer Verantwortung oder moralischen Ansprüchen. Natürlich kann man evolutionär etwa erklären, wie es kommt, dass Menschen über bestimmte Verhaltensweisen verfügen, dass sie vielleicht auch bestimmte Normen internalisieren, dass bestimmte Normen sich in sozialen Gruppen ausbilden. Aber die philosophische Frage ist, sind das die richtigen Normen? Sind es Normen, denen wir folgen sollten? Und dann sind wir auf der Ebene von Begründungen, von kritischen Nachfragen, die letztlich nur unserem eigenen Nachdenken entspringen können und die nur unseren eigenen Ansprüchen genügen können. Und da kann uns keine biologische Theorie, etwa der Moral, eine Antwort auf diese Frage geben.
Sie haben seit 2003 den Lehrstuhl für Philosophie der Neuzeit an der Goethe-Universität in Frankfurt, Markus Wilaschek. Sie leben in Frankfurt mit Familie, mit Kindern. Die Erfahrung mitzubekommen, wie Kinder die Welt erfassen, wie Kinder sich, finde ich, sehr philosophische Fragen oft stellen, hat das Ihren Blick auf Ihr Arbeitsgebiet verändert?
Es hat ihn bereichert, ja, denn es ist natürlich schon so, dass das ist ja eine allgemeine Erfahrung des Elternseins, dass man die Welt durch die Augen der eigenen Kinder wieder neu sieht. Eine ganz wunderbare Erfahrung und insofern ist es ja nicht nur emotional eine ganz große Bereicherung und großartig, Kinder zu haben, sondern eben auch intellektuell. Also man lernt einfach viel von den eigenen Kindern, die Dinge neu zu sehen, interessante Fragen zu stellen. Und das überträgt sich sicherlich auch auf philosophische Fragen. Und ich habe immer sehr viel Spaß daran mit meinen Kindern, die inzwischen schon groß sind, 14 und 17, aber mit denen über auch philosophische Dinge zu diskutieren, ist einfach eine große Freude.
Und die haben auch noch Spaß dran, mit den Eltern, mit dem Vater zu diskutieren.
Ich hoffe, dass sie das haben. Ich glaube schon. Und wir diskutieren eigentlich in unserer Familie relativ viel.
Sie haben eine ganz andere Erfahrung gemacht letztes Jahr. Da waren Sie für eine Weile Visiting Professor in Tokio an der Keio University in Tokio. Kant lehren und zu Kant forschen? In dem Land, wo zum Beispiel Konfuzianismus und Buddhismus die Kultur wesentlich geprägt haben, das stelle ich mir als eine sehr spannende Herausforderung vor.
Ja, das war wirklich sehr interessant. Ein Teil meiner Lehre bezog sich auf Kant und das Interesse an Kant in Japan ist riesig. Es gibt sehr, sehr viele japanische Philosophen, die sich intensiv mit Kant beschäftigen, die auch zum großen Teil lange in Deutschland gewesen sind, die sehr gut Deutsch sprechen. Und das Interesse ist groß und das liegt daran, dass es bei aller Verschiedenheit schon auch gewisse Gemeinsamkeiten gibt. Es gab in Japan eine philosophische Schule um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, die sogenannte Kyoto-Schule, die versucht hat, traditionelle japanische Philosophie mit dem Kantianismus zu verbinden. Und das hat bis heute Nachwirkungen und es gibt eine große Offenheit und großes Interesse für Kants Philosophie in Japan.
Und was ist da anders? Also welchen Honig saugen die Japaner und Japanerinnen aus Kants Schriften für sich?
Also ich glaube, ein Aspekt ist sicherlich, dass für japanische Philosophen, ich denke jetzt an einen Aspekt von Kants Philosophie, über den ich dort viel diskutiert habe, sehr an Kants Rechtsphilosophie und der Rolle von Freiheit interessiert sind. ich will jetzt nicht psychologisieren und sagen, das liegt an bestimmten Formen der japanischen Gesellschaft, dass der Begriff der Freiheit sie besonders interessiert. Ich glaube, das wäre etwas zu kurz gegriffen. Aber es ist jedenfalls so, dass dieser Aspekt von Kants Philosophie in Japan sicherlich besonders interessiert.
Was haben Sie für sich mitgenommen aus der japanischen Erfahrung?
Ach, es war ganz wunderbar. Ich habe sehr viel gelernt. Ich war vorher noch nie in Japan und fand es wirklich sehr, sehr spannend. Japan ist ja auf der Oberfläche ein fast westliches Land, ein hochmodernes Land. Und es ist eine ganz unglaubliche Erfahrung zu sehen, wie hinter dieser scheinbar so westlichen Fassade, sobald man ein ganz klein wenig dahinter schaut, sich sozusagen Abgründe von Fremdheit auftun. Das macht die Sache nicht immer leicht. Also die Kommunikation mit japanischen Kolleginnen und Kollegen ist manchmal schwierig und man hat immer Angst, dass man etwas sagt, was irgendwie falsch verstanden wird. Und es ist sehr schwer, zum Beispiel auch Reaktionen richtig einzuschätzen. Also wenn man nicht in dem Land schon sehr gut akkulturiert ist, als Fremder, so wie ich da war, hat man eben immer Angst, dass man dann doch vielleicht was Falsches gesagt hat und man erkennt es an den Reaktionen nicht, weil man eben die Verhaltensweisen nicht so lesen kann wie in der eigenen Kultur. Aber andererseits ist es gerade dadurch auch wirklich ein großes Abenteuer und eine Bereicherung.
Über Freiheit werden wir gleich ausführlicher reden, aber vorher nehmen wir uns Zeit für die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben. Eine ganz andere Musikfarbe erwartet uns jetzt.
Ja, das ist ein Stück von Derek and the Dominoes. Das ist eine Band, die Eric Clapton um 1970 herum für kurze Zeit geleitet hat. Und wir hören daraus ein von Clapton selbst geschriebenes, sehr schönes Bluesstück mit einem wunderbaren Solo. Nobody knows you when you're down and out.
Geschrieben hat er das 1970. Wann haben Sie es für sich entdeckt, Markus Wilaschek?
Ich glaube, relativ früh, also ich würde mal sagen so mit 16, 17 ungefähr. Ich habe vor dieser Sendung kurz drüber nachgedacht. Das erste Stück von Clapton, was ich kannte, war Layla, sicherlich sein berühmtestes Stück. Und das hat mich, als ich das so mit 12, 13 gehört habe, schon elektrisiert. Und seitdem bin ich eigentlich treuer Clapton-Fan. Und einige Jahre später habe ich dieses Album entdeckt und es gehört immer noch zu meinen Lieblingsalben von Clapton.
Zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute Professor Markus Wilaschek, der an der Goethe-Universität Frankfurt Philosophie lehrt und zu den profiliertesten Kant-Kennern gehört. Gerade hat er ein neues Kant-Lexikon federführend herausgegeben, ein Mammutwerk erschienen bei De Gruyter und finanziert unter anderem auch von der Goethe-Universität Frankfurt. Und Sie sitzen auch schon wieder an einem Buch über Kant. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, wir haben in der ersten Gesprächsrunde, Markus Wilaschek, schon kurz über das Traktat Kants vom ewigen Frieden gesprochen. Was denken Sie, was kann uns Kant heute in der politischen Gemengelage, in der wir im Moment leben, an Handreichungen mitgeben?
Nun, zunächst ist es ja so, dass Kant jemand ist, der, wie schon gesagt, den Frieden in den Mittelpunkt der Politik stellt. Und wir sehen, glaube ich, heute sehr gut, warum das ein wirklich lohnendes Ziel politischen Handelns ist. Zweitens legt Kant großen Wert darauf, dass der Friede nicht durch eine Verbesserung der Menschen, sondern durch Institutionen erreicht werden muss.
Er prägt auch das Wort Weltbürger und er spricht von einem Besuchsrecht, das wir haben überall in der Welt. Was meint er damit?
Ja, Kant war in gewisser Weise ein erster Theoretiker der Globalisierung. Kant betont immer wieder, dass die Welt als Kugel ein Lebensraum des Menschen ist, in dem wir voreinander nicht komplett ausweichen können. Das heißt, Menschen sind immer in Kontakt miteinander. Der Handel bringt die Menschen zusammen. Und das heißt, dass Menschen auch einander besuchen dürfen müssen und dass es ein Recht gibt, in andere Länder zu reisen. und man nicht einfach ohne weiteres abgewiesen werden kann. Das ist aber zunächst mal dieses Weltbürgerrecht ein reines Besuchsrecht, kein Recht auf Ansiedlung und auch erstmal kein Asylrecht. Denn im Grunde kann man des Landes auch wieder verwiesen werden, wenn die Menschen einen da nicht haben wollen. Es ist aber so, dass einige, Kant hat dazu keine ausführliche Theorie entwickelt, aber einige Bemerkungen, die er macht, deutlich darauf hinweisen, dass er der Meinung war, dass wenn Menschen nur unter Gefahr von Leib und Leben des Landes verwiesen werden, wie etwa in ihr Heimatland zurückgeschickt werden könnten, dass man ihnen dann Zuflucht gewähren muss. Insofern ist Kant auch ein Verteidiger des Asylrechts.
Ein ganz zentraler Begriff, das ist schon immer wieder mal kurz angeklungen in unserem Gespräch bei Kant, ist die Freiheit. Aber er meint damit, glaube ich, was ziemlich anderes, als was wir erstmal so landläufig assoziieren. Was ist Freiheit? Kann man das kurz zusammenfassen, was Kant unter Freiheit versteht?
Nein, die Antwort ist, man kann es nicht kurz zusammenfassen, und zwar weil Kant selber auch Verschiedenes darunter versteht. Freiheit ist tatsächlich der Grundbegriff des kantischen Denkens. Und das liegt daran, dass für Kant schon unser eigenes Denken als theoretisches Nachdenken über die Welt ein Ausdruck von Freiheit ist, von, wie Kant es nennt, Spontaneität, das heißt wörtlich Selbsttätigkeit. Das heißt, indem ich denke, lasse ich nicht nur äußere Eindrücke auf mich einwirken, sondern bin aktiv dabei, wie ich meine Gedanken lenke und steuere und welche Urteile ich mir über die Welt mache. Das ist die Grundform von Freiheit bei Kant.
Ich bin dafür zuständig, welche Gedanken ich mir mache, sagten Sie.
Ja, also zumindest bin ich ja dafür zuständig und bin dafür verantwortlich, welche Urteile ich treffe. Das ist ein aktiver Prozess und der geht nicht nur darauf zurück, dass die Dinge mich irgendwie beeinflussen und beeindrucken und ich dann glaube, aha, schönes Wetter heute, sondern ich muss mir selber meine Meinung bilden. Und das ist schon ein Ausdruck von Freiheit für Kant.
Also ich muss für meine Gedanken sozusagen Verantwortung übernehmen.
Ganz genau, so ist es, ja. Und dieselbe Art von Spontaneität meint Kant dann auch zu finden in menschlichem Handeln, das sich in äußeren Handlungen zeigt. Diese Spontaneität, Selbsttätigkeit ist nach Kant die Fähigkeit, eine Reihe von Ereignissen in der Welt von selbst zu beginnen, wie Kant sagt. Das heißt, nicht durch äußere Dinge angestoßen, sondern bei mir liegt der Anfang dessen, was ich tue. Und deswegen habe ich auch Verantwortung für das, was ich tue. Das ist aber zunächst mal nur ein negativer Begriff von Freiheit, weil der nur so viel heißt wie, es gibt nichts anderes, was eine Ursache ist, außer mir selbst. Kant füllt diesen Begriff dann noch weiter positiv auf, indem er sagt, dass diese Freiheit sich an Gesetze halten muss. Das sind Gesetze, die wir uns selber geben nach Kant, nämlich die Gesetze der Moral. Und insofern ist Autonomie, Selbstgesetzgebung, dann sozusagen der volle Begriff von Freiheit, wie Kant ihn entwickelt.
Also das ist dieses berühmte Freiheit zu etwas.
Es ist Freiheit zu etwas, aber es ist Freiheit zu etwas durch eigene Gesetzgebung. Also das ist ein etwas abstrakter Gedanke, aber was Kant vor Augen schwebt, ist Folgendes. Es geht hier vor allem um moralische Prinzipien, aber überhaupt eigentlich um normative Ansprüche, die wir an uns und andere stellen. Und wir können.
Was meinen Sie mit normativen Ansprüchen?
Mit normative Ansprüche, damit meine ich Ansprüche, die nicht nur das betreffen, was faktisch der Fall ist, sondern was der Fall sein sollte. Und wenn wir solche Ansprüche stellen, müssen wir uns ja fragen, wo kommen die eigentlich her? Und in Kants Zeit waren die üblichen Antworten entweder auf die Natur zu verweisen, das sind aus der Natur gewachsene Regeln und Normen, oder es sind gottgegebene Gebote, oder es sind gesellschaftlich gewachsene Konventionen. Und keine dieser drei Antworten findet Kant wirklich befriedigend, weil jede von ihnen die Frage offen lässt, warum ich denn jetzt mich an diese Regeln eigentlich halten soll? Warum soll ich mich nicht einfach darüber hinwegsetzen? Und Kants Idee ist, man kann das sich vorstellen als eine Übertragung des Begriffs der politischen Autonomie, den Rousseau wenige Jahre vorher entwickelt hatte, in das eigene, in den eigenen Willen hinein. Dass wir uns die Regeln, an die wir uns halten müssen, in gewisser Weise selbst geben. Dass es keine Regeln sind, die von außen vorgegeben sind, sondern wir autonom, selbstgesetzgebend, binden uns an bestimmte Regeln. Und zwar deshalb, weil wir diese Regeln als vernünftig einsehen.
Weil wir es wollen.
Weil wir es wollen. Und zwar, weil wir es vernünftigerweise wollen. Natürlich wollen wir ja manchmal was anderes. Wir wollen ja nicht immer nur das, was moralisch richtig ist. Ja, manchmal wollen wir gerade das Gegenteil. Aber in dem Fall können wir uns klar machen, dass wir vernünftigerweise das moralisch Richtige wollen sollten. Und das ist etwas, das nicht von außen an uns herangetragen ist, sondern das wir aus unserer eigenen Vernunft, wie Kant sagen würde, schöpfen.
Wobei man dann sicher auch wieder eben evolutionsbiologische Wurzeln sehen kann, oder?
Ja, natürlich, das würde Kant gar nicht bestreiten. Dass Menschen, also Kant kannte die Evolutionstheorie Darwins noch nicht, insofern würde es vielleicht schon bestritten haben, aber
die gab es leider noch nicht zu seinen Zeiten.
Genau, die gab es noch nicht, aber Kant würde nicht bestreiten, dass die menschliche Fähigkeit, vernünftig zu denken, vernünftig zu handeln, selbst biologische und psychologische Grundlagen hat. Aber sie erschöpft sich nicht darin, weil die Frage, warum wir uns so verhalten sollten, durch Verweis auf diese biologischen und psychologischen Grundlagen nicht beantwortet werden kann. Das können wir nur wieder mit vernünftigen Gründen tun.
Und das ist ja auch ein großes Thema von Ihnen, Freiheit, Willensfreiheit. Da gibt es ein wunderbares Zitat von Kant, der ja von 1724 bis 1804 gelebt hat. Kant schreibt: Man kann einräumen, dass man eines Menschen Verhalten auf die Zukunft mit Gewissheit so wie eine Mond- oder Sonnenfinsternis ausrechnen könnte und dennoch dabei behaupten, dass der Mensch frei ist. Also Verhalten ist bestimmt von vielen Einflüssen und trotzdem können wir frei sein. Das ist auch ein großes Thema von Ihnen. Wie ist da die Argumentation von Kant und wie von Ihnen, Markus Wilaschek? Wie können wir einerseits vielleicht determiniert und andererseits frei sein?
Ja, für Kant ist es so, dass diese Freiheit trotz natürlicher Determination durch natürliche Ursachen möglich ist, weil wir Menschen, wie Kant sagt, Bürger zweier Welten sind. Wir sind einerseits natürliche Wesen und andererseits sind wir Teil einer intelligiblen Ordnung, einer Ordnung, die nur durch Vernunft bestimmt ist. Und insofern wir das sind, können wir uns frei selbst bestimmen. Das kommt aber bei Kant mit einer ziemlichen Hypothek, nämlich einer Theorie darüber, dass Menschen eben nicht vollständig natürliche Wesen sind, sondern irgendwie auch etwas, einen metaphysischen Aspekt haben, der sich einer empirischen und natürlichen Erklärung entzieht.
Eine unsterbliche Seele zum
Beispiel. So etwas wie eine unsterbliche Seele zum Beispiel oder eine übernatürliche, nicht auf Natur reduzierbare Form von Vernunft. Da bin ich selber etwas skeptisch und glaube aber, dass man zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie Kant auf etwas andere Weise kommen kann, indem man sich klar macht, dass das, was wir für Freiheit, in dem Sinn wie Kant es hier interessiert, brauchen, darin besteht, dass wir aus eigenen Gründen handeln, aus Gründen, die wir selber nachvollziehen und anderen erklären können. Und diese Fähigkeit, aus eigenen Gründen zu handeln, ist völlig damit vereinbar, dass unsere Handlungen, unser Denken durch natürliche Ursachen hinreichend bestimmt ist. Ob das überhaupt der Fall ist, ob das Gehirn etwa eine deterministische Maschine ist, das ist, glaube ich, selbst nochmal eine ganz andere Frage. Ich persönlich glaube das eigentlich nicht. Ich meine nur, dass selbst wenn es der Fall sein sollte, trotzdem dadurch die Freiheit nicht in Frage gestellt wird.
Und das heißt dann gleichzeitig, was immer Neurowissenschaftler forschen, das würde überhaupt nicht berühren, die Frage der Freiheit unseres Wollens, unseres Willens.
Es würde es zumindest nicht grundsätzlich in Frage stellen. Es gibt allerdings einen Aspekt in der neueren Literatur, auch der psychologischen und neurowissenschaftlichen Literatur zur Freiheit, die schon eine schwierige und ernsthafte Frage aufwirft, meines Erachtens. Und das ist jetzt nicht diese pauschale Gegenüberstellung von Freiheit und Determinismus. Das scheint mir nicht das Problem zu sein. Aber es gibt ja viele neuere Kognitionspsychologen und Neurowissenschaftler, die meinen, dass in Wirklichkeit wir gar nicht so rational sind, wie wir immer meinen. Das heißt, wir täuschen uns über unsere eigenen Beweggründe und handeln aus Motiven, die viel tiefer liegen als alles, was wir uns rational bewusst machen. Wenn das heißen sollte, dass Menschen in Wirklichkeit gar nicht rational handeln, sondern ganz anders, dann würde das, glaube ich, auch den Anspruch auf selbstbestimmtes Handeln aus eigenen Gründen in Frage stellen. Aber ich persönlich sehe eigentlich nicht, dass die Befunde der Neurowissenschaften und der Psychologie diese starke These stützen. Sie zeigen vielmehr, dass es neben den rationalen Überlegungen, die wir haben und die durchaus häufig ausschlaggebend sind, häufig auch andere Aspekte gibt und dass wir natürlich nicht vollkommen rationale Wesen sind. Das hätte auch Kant schon zugestanden.
Tja, und vielleicht ist es dann ja auch wieder eine Frage der Begriffe. Also ich bin überzeugt, dass viele Ergebnisse aus der Psychologie dafür sprechen, dass zum Beispiel Gefühle ganz wesentlich sind bei Entscheidungen und auch emotionales Wissen darstellen oder emotionale Gewichtungen darstellen, die wichtig sind für gute und richtige Entscheidungen. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Gemengelage ganz anders aussieht und dass man vielleicht andere Begriffe braucht und das trotzdem ihre Argumentation nicht gefährdet.
Ja, unter anderem deshalb, ich bin nicht ganz Ihrer Meinung, weil der Begriff von vernünftigen Gründen, den ich da gerne verwenden würde, überhaupt gar nicht ausschließt, dass das auch emotionale Faktoren sein können. Also ich denke, in unserem Alltagsverständnis haben wir oft so einen Gegensatz zwischen Vernunft und Gefühl. Aber Philosophen verwenden den Begriff der Vernunft meistens etwas weiter. Und die Tatsache, dass wir auch emotional involviert sind, schließt in keiner Weise aus, dass wir eine rationale Entscheidung treffen.
Dass es vernünftige Gefühle gibt.
Ja, entweder vernünftige Gefühle oder dass wir mit unseren Gefühlen vernünftig umgehen. Das ist ja ein Gefühl von sich aus, sagt uns ja auch noch nicht, was wir tun sollen. Und letztlich müssen wir dazu Stellung beziehen. Und diese Stellung beziehen, das sollte so sein, dass man, wenn man drüber nachdenkt, erkennen kann, warum es richtig war und warum Alternativen falsch gewesen wären. Wenn das ist sozusagen der Anspruch an Vernunft, den man da erheben sollte und kann. Und der ist völlig vereinbar damit, dass wir in der Situation selber ganz emotional und mehr oder weniger automatisch das tun, was wir tun.
Das vorletzte Stichwort in Ihrem Kant-Lexikon, Markus Wilaschek, das ist der Zweifel, Z, da kommt der Zweifel. Wie wichtig ist der Zweifel für Sie? Wie wichtig war der Zweifel für Kant?
Das ist philosophisch ein hochbrisantes Thema, weil bei Zweifel denken die Philosophen immer gleich an Skeptizismus. Und Skeptizismus heißt, dass man alles in Frage stellt und jede mögliche Antwort auch gleich wieder kritisch hinterfragt. Und wenn man das tut, dann ist die Gefahr, dass man jeden Boden unter den Füßen verliert und am Ende gar nichts mehr sagen kann. Die antiken Skeptiker haben genau diese Konsequenz gezogen und haben gesagt, wir können eigentlich über das, wie die Welt ist und wie wir selbst beschaffen sind, können wir überhaupt keine Auskunft geben, weil jede Antwort ist wieder begründungsbedürftig und kann wieder neu hinterfragt werden. Und insofern sollte man sich jeder Meinung zu allen Dingen komplett enthalten. Für Kant ist es so, dass der Zweifel ein Instrument ist. Er setzt ihn ganz gezielt ein, in dieser Hinsicht vielleicht ähnlich wie Descartes, um bestimmte Dinge kritisch zu hinterfragen und zu erfahren, was genau die Gründe sind, warum wir bestimmte Annahmen machen. Etwa, warum wir berechtigt sind, in der Welt so etwas wie eine kausale Struktur, also Ursachen und Wirkungen zu finden, oder wie wir berechtigt sein können, moralische Urteile zu fällen. Da setzt Kant den Zweifel gezielt ein, aber nicht in dieser skeptischen Weise, dass der Zweifel sozusagen leer läuft und sich selbst den Boden entzieht, sondern es gibt immer bestimmte Dinge bei Kant, die auch nicht bezweifelt werden, jedenfalls in einem bestimmten Kontext. Und ich denke, das ist für jede Form von Philosophie ganz grundlegend.
Wie wichtig ist Zweifel für Sie?
Ich sehe das in der Hinsicht ähnlich wie Kant. Ich habe mich selber mit dem Skeptizismus intensiv auseinandergesetzt, aber eben nicht, weil ich glaube, dass diese Form von immer weiter fragen uns letztlich ans Ziel führt, sondern weil wir verstehen müssen, wie wir, ohne dogmatisch zu sein, trotzdem an manchen Stellen sagen können, so ist es und daran wird jetzt nicht mehr gezweifelt.
Und jetzt ist Zeit für ein Happy End. Sie haben uns nämlich Rossini, Opernmusik für den Schluss mitgebracht, Markus Wilaschek. Was erwartet uns als Schlussmusik?
Ja, wir hören zum Schluss aus Rossinis wunderbarer Märchenoper La Cenerentola, das Aschenputtel, die Arie Zitto, Zitto, Piano, Piano.
Und vorher Ihnen, Markus Wilaschek, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
Esattezza, 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 verità, esattezza.